In Fortsetzung vom letzten Bibelstudientag, wo wir 1. Samuel zusammen in der Übersicht betrachtet haben, kommen wir nun zum zweiten Samuel-Buch. Und es geschah nach dem Tod Sauls, als David von der Schlacht der Amalekiter zurückgekommen war, da blieb David 2 Tage zu Ziklag. Und es geschah am 3. Tag, siehe, da kam ein Mann aus dem Heerlager Sauls, seine Kleider waren zerrissen und Erde war auf seinem Haupt, und als er zu David kam, fiel er zur Erde und warf sich nieder. Und David sprach zu ihm, woher kommst du? Und er sprach zu ihm, ich bin aus dem Heerlager Israels entronnen. Und David sprach zu ihm, wie steht die Sache? Berichte mir doch. Und er sagte, das Volk ist aus dem Streit geflohen und auch viele von dem Volk sind gefallen und gestorben. Und auch Saul und sein Sohn Jonathan sind tot. Und David sprach zu dem Jüngling, der ihm berichtete, wie weißt du, dass Saul und sein Sohn Jonathan tot sind? Und der Jüngling, der ihm berichtete, sprach, ich geriet zufällig auf das Gebirge Gilboa. Und siehe, Saul lehnte sich auf seinen Speer, und siehe, die Wagen und die Reiter setzten ihm hart nach. Und er wandte sich um und sah mich und rief mir zu, und ich sprach, hier bin ich. Und er sprach zu mir, wer bist du? Und ich sprach zu ihm, ich bin ein Amalekiter. Und er sprach zu mir, tritt doch her zu mir und töte mich, denn die Verwirrung hat mich ergriffen, denn mein Leben ist noch ganz in mir. Da trat ich zu ihm hin und tötete ihn. Denn ich wusste, dass er seinen Fall nicht überleben würde. Und ich nahm das Diadem, das auf seinem Haupt, und die Armspange, die an seinem Arm war, und habe sie zu meinem Herrn hierher gebracht. Da fasste David seine Kleider und zerriss sie, und alle Männer, die bei ihm waren, taten ebenso, und sie klagten und weinten und fasteten bis an den Abend um Saul und um seinen Sohn Jonathan und um das Volk des Herrn, und um das Haus Israel, welches durchs Schwert gefallen war. Das zweite Buch Samuel umfasst einen Zeitrahmen von 40 Jahren. Das heißt, die Herrschaftszeit Davids 1011 bis 971 vor Christus. Saul regierte ja auch 40 Jahre davor, und mit 1011 setzte die Regierungszeit Davids ein, und das führt uns eben an den Anfang des zweiten Buches Samuel. Es geht also hier in diesem Buch um das Königtum unter David. Es schildert auch den Übergang von der Periode der Stiftshütte, die ja ihren Anfang nach dem Auszug aus Ägypten genommen hatte, hin zum ersten Tempel unter Salomo, Davids Sohn. Wir haben schon letztes Mal uns auch mit der Reise der Bundeslade beschäftigt. In 1. Samuel 4 finden wir sie in Silo, heutiges Westjordanland. Dann wurde sie von den Philistern weggeführt. Sie kam nach Asdod, Gat und Ekron. Schließlich wieder zurück nach Israel, nach Beth Shemesh und dann für einige Zeit nach Kiriat Jearim. Das ist ganz nahe von Jerusalem. David wollte sie dann überführen nach Jerusalem. Darauf kommen wir dann noch. Da gab es aber ein schweres Unglück. So kam die Bundeslade einige Zeit nach Peretz Ussa und erst später nach Jerusalem in das Zelt, das David in seiner Stadt in Jerusalem aufgerichtet hatte. Und noch später dann unter Salomo auf die Berghöhe hinauf in den Tempel Jerusalems, 1. Könige 8, Vers 6. Also von dieser langen und bewegten Reise der Bundeslade berichtet uns auch insbesondere das zweite Buch Samuel. Wer hat das Buch verfasst? Wir haben schon in Verbindung mit dem ersten Buch Samuel gesehen. Der Talmud gibt einige Informationen im Traktat Baba Batra 15a. Und auch in 1. Chronik 29 gibt es Hinweise. Und die machen deutlich, dass am ersten Buch hat zum großen Teil Samuel, der Prophet, selber geschrieben. Und am Schluss dann aber Gad, die Propheten Gad und Nathan. Es gab allerdings, wie in 1. Samuel 27,6 zu sehen ist, noch eine spätere Endredaktion des Buches in der Zeit der Könige. Und für das zweite Buch Samuel bleibt dann eben noch die Information Gad und Nathan. Propheten haben dieses Buch geschrieben. Übrigens sind ja all diese Bücher, die wir als Geschichtsbücher bezeichnen würden, wie Josua, Richter, 1. Samuel, 1. und 2. Samuel, 1. und 2. Könige und so weiter, die werden in der hebräischen Bibel unter die Propheten eingeordnet. Die hebräische Bibel wird ja eingeteilt in das Gesetz, für die Bücher Mose, dann die Propheten und dann die Schriften, das sind die Psalmen und Sprüche, Prediger, Hohes Lied und so weiter drin. Aber diese Geschichtsbücher da, die werden als Propheten bezeichnet. Und zwar als die vorderen Propheten und die früheren Propheten, im Gegensatz dann zu den späteren Propheten, wie Jesaja, Jeremia, Hesekiel, 12 kleine Propheten. Interessant, also diese Bücher werden als Prophetenbücher bezeichnet, obwohl sie zur Hauptsache Geschichte erzählen. Aber es ist Heilsgeschichte, die aus einer prophetischen Sicht heraus geschrieben worden sind. Und das ist ganz entscheidend, auch wie wir an diese Bücher herangehen. Es ist Heilsgeschichte aus prophetischer Sicht. Ursprünglich waren 1. und 2. Samuel gar nicht getrennt, sondern sie bildeten ein Buch. Einfach das Buch Samuel. Das ist noch sichtbar. In Qumran hat man in der Höhle 4 eine Samuel-Rolle gefunden aus dem Jahr 50 vor Christus. Und da findet man in der einen Rolle eben Texte aus 1. und 2. Samuel. Das Buch lässt sich wie folgt einteilen. Eigentlich 4 Hauptteile. Kapitel 1 bis 4, David in Hebron. Das sind die 7,5 ersten Regierungsjahre. Danach, Kapitel 5 bis 10, beschreiben Davids Regierung in Jerusalem, oder sagen wir seine Anfangsregierung, bis dann, das ist schon der dritte Teil, mit Kapitel 11, David in Sünde fällt. Also 11 bis 21, Davids Sünden und familiäre Katastrophen. Ein ganz dunkles Kapitel. David in Sünde, er kehrt zwar um, aber kommt unter die Zucht Gottes. Das Buch endet aber ganz aufgehellt. 4. Teil, Davids Lebensabend, die Kapitel 22 bis 24, wo wir sehr viel von Gnade und prophetischem Ausblick finden werden. Nun gehen wir einfach so Kapitel für Kapitel durch das zweite Buch Samuel hindurch. Indem wir gleich die ersten 12 Verse gelesen haben, da haben wir gesehen, es beginnt damit, wie ein Amalekiter zu David kommt und sich brüstet, Saul getötet zu haben. Aber in den weiteren Versen bestraft David diesen Amalekiter mit dem Tod. Er hätte ihn nicht töten dürfen, da David Saul als den von Gott eingesetzten Regenten respektierte. Und das auch in der ganzen Verfolgungszeit in 1. Samuel, was wir letztes Mal gesehen haben. David hat mehr wiederholt die Gelegenheit gehabt, Saul, seinen Erzfeind, töten zu können und hat es nie getan. Er wollte den Gesalbten des Herrn nicht antasten. Und nun kommt einer und brüstet sich, ihn getötet zu haben. Es war zwar nur eine Lüge. Denn letztes Mal hatten wir uns ja beschäftigt mit Kapitel 31, wo wir den Selbstmord von Saul finden. Saul hat sich selber getötet. was der Amalekiter erzählt, war nicht Wahrheit, aber David hat das aus seinem Mund geglaubt und ihn aufgrund seiner falschen Zeugenaussage als nun selber oberster Richter in Israel gestraft. Was uns eigentlich auffällt in diesem ersten Kapitel ist Davids tiefe Achtung vor einer Regierung, die aber selber ungerecht war. Denn die Regierung unter der Regierung Sauls geschah so viel Böses und Ungerechtes. Aber es ist das Prinzip, das im Römerbrief aufgenommen wird, Kapitel 13, Vers 1. Jede Seele unterwerfe sich den obrigkeitlichen Gewalten. Denn es ist keine Obrigkeit außer von Gott. Und diese, welche sind von Gott verordnet. Das schrieb Paulus im Jahr 57 nach Christus, zur Zeit als Kaiser Nero, dieser blutrünstige Mensch, an der Macht war in Rom. Weiter, wer sich daher der Obrigkeit widersetzt, widersteht der Anordnung Gottes. Die aber widerstehen, werden ein Urteil über sich bringen. Denn die Regenten sind nicht ein Schrecken für das gute Werk, sondern für das Böse. Das ist ein allgemeiner Grundsatz, der aber manche Ausnahmen findet. Willst du dich aber vor der Obrigkeit nicht fürchten, so übe das Gute. Und du wirst Lob von ihr haben, denn sie ist Gottes Dienerin dir zum Guten. Wenn du aber das Böse übst, so fürchte dich, denn sie trägt das Schwert nicht umsonst. Denn sie ist Gottes Dienerin, eine Rächerin zur Strafe für den, der Böses tut. Neutestamentlich wird gesagt, dass die Obrigkeit von Gott das Schwert bekommen hat. Und mit dem Schwert kitzelt man nicht. Das heißt also, die Obrigkeit hat von Gott das Recht auf Todesstrafe bekommen. Und das ist auch ein Vers, der das Prinzip der Selbstverteidigungsarmee neutestamentlich rechtfertigt. Also der Staat hat das Schwert von Gott bekommen. Aber eben nicht in Willkür, sondern wie es hier heißt, denn sie ist Gottes Dienerin, eine Rächerin zur Strafe für den, der Böses tut. Also nicht indem man Kinder ermorden lässt, wie in der Schweiz jährlich vielleicht 30.000, wenn nicht noch mehr, die alle unschuldiger sind als wir, hier. Nicht darum geht es, sondern es geht um die Todesstrafe für den, der Böses tut. Insbesondere für den Mörder. Vers 5. Darum ist es notwendig, untertan zu sein, nicht allein der Strafe wegen, sondern auch des Gewissens wegen. Denn dieser halb entrichtet ihr auch Steuern, denn sie sind Gottes Beamte, die eben hierzu fortwährend beschäftigt sind. Gebt allen, was ihnen gebührt, die Steuer, dem die Steuer, den Zoll, dem der Zoll, die Furcht, die Ehre, dem die Ehre gebührt. Seid niemandem irgendetwas schuldig. Ein ganz wichtiger Text, der das Verhältnis des Christen zur Obrigkeit regelt, selbst wenn die Obrigkeit eben heidnisch gesinnt ist. Und es zeigt ganz klar, wir müssen unsere Steuern bezahlen, wir müssen Zoll bezahlen und so weiter. Wir müssen die Leute, die über uns gestellt sind, achten und anerkennen. Das hat also David getan, Saul gegenüber, und sein Beispiel ist so beeindruckend. In 2 Samuel 1 dichtet er dann ein Klagelied über Saul und Jonathan, das hier in den Versen 17 und folgende behandelt wird. Nun, dass er über seinen Freund Jonathan ein Klagelied schreibt, das ist verständlich, aber über seinen Erzfeind Saul, das ist höchst erstaunlich. Und es zeigt uns eben einerseits seine Achtung der Regierung trotz ihrer Fehler, und zweitens zeigt es seine Liebe zum Volk Gottes. Es kann ja auch sein, dass wir selbst unter dem Volk Gottes heute Feinde haben. Vielleicht sogar Erzfeinde. Aber es zeigt sich dann, wenn es solchen schlecht ergeht, ob wir hämisch uns freuen darüber oder ob wir dann auch traurig sein können, wenn es unseren Feinden schlecht geht, selbst wenn sie unter die Zucht Gottes fallen. Dort zeigt sich dann die echte Liebe zum Volk Gottes. David ist also hier ein eindrückliches Beispiel. Keine Schadenfreunde, wenn Gottes Gericht seinen Feind trifft, der selber zum irdischen Volk Gottes gehörte, Saul. Wir kommen zu Kapitel 2. David wird König über Juda, über den Stamm Juda, aus dem er selber herkam. Verse 1 bis 4. Diese Regierung dauerte in Hebron nach Vers 11 7,5 Jahren. Dort in Hebron, Vers 4, wurde David zum König gesalbt. Wir haben schon in 1. Samuel 16 die Salbung gesehen durch Samuel. Da wurde David gewissermaßen im Voraus als König eingesetzt. Aber jetzt, wo es ganz konkret wurde, gab es eine zweite Salbung in Hebron. David dankt in diesem Kapitel den Leuten von Jabes Gilead, dass sie sich so für Saul, als er getötet worden war und von den Philistern an die Stadtmauer gehängt worden war, dass sie sich so für ihn eingesetzt haben, dass sein Leichnam noch eine letzte Ehrerweisung bekommen hatte. Also er dankt Leuten, die nicht zu seinen Untertanen gehören, sondern zum Rest Israel, das David nach wie vor nicht anerkannte. Das war natürlich auch staatsmännisch sehr weise. Denn er konnte damit auch zeigen, seht, ich bin nicht ein Schadenfreudiger, der jetzt endlich froh ist, dass Saul tot ist. Er dankt, dass Saul gebührlich bestattet wird. Abner, der General in der Armee von Saul, macht nun in der Folge Ish-Boschet, das war ein Sohn von Saul, zum Gegenkönig über die anderen 11 Stämme. Und es kommt zum Krieg, zum Bürgerkrieg. In diesem Krieg gewinnt David, Vers 17. Und dieser Sieg von Juda über Rest Israel ist nun ein Vorbote der nachfolgenden Siege Davids. 2. Samuel 3 fasst das so eindrücklich zusammen, Vers 1. Und der Streit war lang zwischen dem Haus Sauls, oder wir können sagen der Dynastie Sauls, und dem Haus Davids. David aber wurde immerfort stärker, während das Haus Sauls immerfort schwächer wurde. Also das Gegenkönigtum unter Ish-Boschet wird immer schwächer. Im Weiteren gab es dann plötzlich eine schwere Auseinandersetzung zwischen dem Gegenkönig Ish-Boschet und seinem General Abner. Ish-Boschet wirft seinem obersten General schwere moralische Vergehen vor. Das macht ihn so wütend, dass er sich sofort auf die Seite Davids stellt. Also der General desertiert und ist nun bereit, David zu helfen, damit er die Macht auf alle übrigen Stämme ausdehnen kann. Verse 7 bis 21. Nun kommt aber Abner selber dran. Joab begeht Blutrache an Abner, Joab aus der Armee von David. Und zwar rächt er den Mord an seinem Bruder Asael. In Kapitel 2, Vers 18 und folgende wird das beschrieben, wie Asael, der Bruder Joabs, durch Abner ermordet worden ist. Und nun, wie reagiert David? David ordnet eine Staatstrauer an für den Tod von Abner, also für den General der feindlichen Seite. Auch wieder erstaunt. Nichts von Schadenfreude. Jetzt könnt ihr sagen, es ist er endlich weg. Nichts von Schadenfreude, Staatstrauer. Aber auch das war wieder staatsmännisch, obwohl es nicht einfach Taktik war. Ich meine, wenn ich sage staatsmännisch, dann denken wir sofort, das ist alles nur Taktik. Man kann staatsmännisch sein und trotzdem echt. Staatsmännisch war das sehr weise, denn dies ebnete seinen Weg zur Herrschaft über die anderen Stämme. Das erleichterte den anderen Stämmen, David zu akzeptieren und nicht als einen Erzfeind zu sehen. In Kapitel 4 ermorden zwei Heerführer Ischboschet, ihren König. Und sie bringen den Kopf des Gegenkönigs Ischboschet zu David nach Hebron. In der Meinung, jetzt würden sie dann von David groß belohnt werden. Falsch. Auch David bleibt seiner Linie treu. Er bestraft diese beiden Heerführer für diese Tat an seinem Feind. Und er sagt, dass der König, also sein Gegenkönig, war gerecht, Vers 11. Das ist natürlich nur relativ gemeint. Gerecht im Sinn, im Vergleich zu diesen gottlosen Heerführern, nach Vers 10 waren sie gottlos, war dieser König eben gerechter. Und diese weitere Verhaltensweise von David bewies den 11 Stämmen noch einmal, dass David der Regierung Sauls, unter der er so viel gelitten hatte, wirklich loyal war. Also wir können von David sehr, sehr viel lernen in unserem Verhalten gegenüber einem Staat, mit dem wir nicht in allen Punkten einverstanden sind. Christen bleiben loyal. Natürlich wissen wir aus Apostelgeschichte 5 um das Prinzip, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Also der Staat darf uns Christen nicht etwas befehlen, was gegen Gottes Wort geht. Und damit auch gegen unser Gewissen, dass wir am Wort Gottes eichen. Aber wir dürfen auch nicht meinen, wenn ein Staat sich in gewissen Dingen falsch verhält, dass wir ihn dann in allen anderen Dingen nicht mehr achten sollten. David ist hier wirklich ein Beispiel, alttestamentlich für unser loyales Verhalten, neutestamentlich dem Staat gegenüber. 2. Samuel 5. Nun kommt die große Wende. Ich lese vor, Vers 1. Und alle Stämme Israels kamen zu David nach Hebron. Und sie sprachen und sagten, siehe, wir sind dein Gebein und dein Fleisch. Schon früher, als Saul König über uns war, bist du es gewesen, der Israel aus- und einführte. Und der Herr hat zu dir gesagt, du sollst mein Volk Israel weiden, und du sollst Fürst sein über Israel. Und alle Ältesten Israels kamen zu dem König nach Hebron, und der König David machte einen Bund mit ihnen zu Hebron vor dem Herrn. Und sie salbten David zum König über Israel. Nun wird David zum dritten Mal gesalbt. Hier geht es um seine Salbung als König über alle 12 Stämme. Wir sehen also, wie das vorbildliche Verhalten Davids in den Kapiteln 1 bis 4 wirkte so überzeugend und so vertrauenbildend auf die 11 Stämme, dass sie nun kamen und auch anerkannten, dass David eigentlich von Gott schon längst zum König über ganz Israel bestimmt worden war. Es ist also erstaunlich, wie sie ganz genau zitieren können, was Gott schon früher zu David gesagt hatte. Du sollst mein Volk Israel weiden. David war früher ein Hirte und nun soll er Hirte sein über ein Volk. So viele große Staatsleute, also Diktatoren, sind gute Jäger. Und so sind sie dann auch eben als Staatsleute über ihr eigenes Volk. Aber David war kein Jäger, wie zum Beispiel Nimrod, der große Jäger in 1. Mose 10, sondern David war ein Hirte und seine Königsaufgabe war eine Hirtenaufgabe, wo es um das Pflegen geht der Untertanen. Nun, David erlebt hier einen Höhepunkt, wie nun unter seiner Regierung ganz Israel, das so lange gespalten war, nun sich wieder vereinigt zu einer Nation. Und hier haben wir bereits einen prophetischen Vorgeschmack auf die Endzeit, wenn einmal der Messias Jesus über ganz Israel regieren wird im tausendjährigen Reich. Und das ganze Volk Israel ihn dann als den von Gott schon längst prophetisch angekündigten König anerkennen wird. Da sehen wir etwas eben von diesem prophetischen Gewicht dieser historischen Bücher. David gibt damit einen Vorgeschmack von dem, was in Sacharja 12, Vers 10 steht, wo prophetisch auf den Messias Folgendes gesagt wird, wenn er erscheinen wird in der Endzeit. Und ich werde über das Haus Davids und über die Bewohner von Jerusalem den Geist der Gnade und des Friedens ausgießen. Und sie werden auf mich blicken, den sie durchbohrt haben. Und werden über ihn wehklagen, gleich der Wehklage über den Eingeborenen. Und bitterlich über ihn Leid tragen, wie man bitterlich über den Erstgeborenen Leid trägt. Also Israel wird auf den blicken, den sie durchbohrt haben. Und dann werden sie eine Totenklage anstimmen über jemand, der lebendig vor ihnen stehen wird. Das ist dieser bewegende Moment, wenn der Herr Jesus kommt auf dem Ölberg und sie werden ihn sehen, seine Wunden in den Händen und in der Seite, werden auf den blicken, den sie durchbohrt haben und werden ihn als König endlich anerkennen. Nach einer so langen Zeit der Verwerfung, so wie das David so lange erlebt hatte. Er war der Verworfene in Israel, aber schließlich wurde er dann von allen 12 Stämmen anerkannt. Und auf diesen Höhepunkt kommt gleich ein neuer Höhepunkt. Ich lese ab Vers 6. Und der König zog mit seinen Männern nach Jerusalem gegen die Jebusiter, die Bewohner des Landes. Und sie sprachen zu David und sagten, du wirst nicht hier hereinkommen, sondern die Blinden und die Lahmen werden dich wegtreiben. Sie wollten damit sagen, David wird nicht hier hereinkommen. Und David nahm die Burg Zion ein. Das ist die Stadt Davids. Vers 9. Und David wohnte in der Burg und er nannte sie Stadt Davids. Und David baute ringsum von dem Millo an einwärts. Und David wurde immerfort größer und der Herr, der Gott der Armeescharen oder Heerscharen, war mit ihm. Nun erobert David die jebusitische Enklave Zion oder Jerusalem. Das war damals ein kleines Städtchen, ummauertes Städtchen am Südabhang des Berges Zion. Darin war die Burg Zion ganz oben. Die Stadt war nicht auf den Berggipfel gebaut, sondern nur am Abhang. Warum eigentlich? Ganz einfach. Strategisch wäre das Beste gewesen, Jerusalem auf die Bergspitze zu bauen. Aber die Jebusiter, die Kanaaniter, diese Ureinwohner, waren gezwungen, Jerusalem weiter unten zu bauen, weil die ganzjährige Quelle dort, die Gichon-Quelle, fast im Fuß, fast unten im Kidron-Tal zu finden war. Die kann also, die ist ganzjährig und sie kann bis zu 50.000 Liter pro Tag liefern. Eine sehr gute Quelle, Und da war es also wichtig, die Stadt konnte man nicht im Tal bauen, das wäre ja militärisch ein Unsinn gewesen, sondern musste optimieren. Darum nicht zu weit weg auf der Bergkuppe, dafür auf dem Bergabhang. Aber so blieb in der Vorsehung Gottes die Bergeshöhe frei für den späteren Tempel. Ganz interessant. Also. Und wir sehen, David hat dann die Stadt ausgebaut von dem Millo an einwärts, Vers 9. Millo heißt Auffüllung. Und das ist diese gewaltige, fantastische Steinaufschüttung, die man heute wieder sehen kann. Kathleen Kenyon hat ja das ausgegraben vor ein paar Jahrzehnten. Ist eine Steinaufschüttung, die hatte man dort, also am Nordende der Davidsstadt, hatte man die gebaut, um das schmale Terrain künstlich zu erweitern, wo dann eben die Burg Zion war. Und David hat also diesen Millo, diese Auffüllung, da weiter ausgebaut. Das war um 1004 vor Christus. Und das ist bemerkenswert, weil das wieder zeigt, wir sind auch da bei einem Jubiläum angelangt. Jerusalem, 3000 Jahre jüdische Hauptstadt. David hat Zion, Jerusalem, zur Hauptstadt der 12 Stämme erhoben. Und dieser Ort war schon 21 Mal angekündigt in 5. Mose. Ich habe hier auf dem Blatt alle Stellen angegeben. Immer wieder hat Mose gesprochen über den Ort, den der Herr auserwählen wird aus einem der Stämme, um seinen Namen dorthin zu setzen. Das heißt, wo der Tempel einmal gebaut werden sollte. Dieser exklusive, einzige Ort, der durch keinen anderen wieder ersetzt werden darf. 21 Mal, 3 Mal, 7 Mal. Aber der Name Jerusalem wird nie erwähnt. Man kann aus 5. Mose ersehen, dieser Ort wird im Gebirge sein, aber es wird nicht gesagt, wo. Es wird dann auch der Ort sein für die Opfer und für das oberste Gericht. Aber erst nach der Eroberung Zions wurde David durch prophetische Enthüllung deutlich gemacht. Das ist der Ort. Psalm 132. Vers 14. Denn der Herr hat Zion erwählt, hat es begehrt zu seiner Wohnstätte. Dies ist meine Ruhe immer da. Hier will ich wohnen, denn ich habe es begehrt. Wir sehen also, dieses 5. Kapitel von 2. Samuel ist heilsgeschichtlich ein ganz entscheidendes Kapitel. Und diese Stadt soll dann auch in der Endzeit einmal die Stadt sein, von der aus der Messias über die ganze Erde regieren würde. Das gibt wieder diesen prophetischen Vorgeschmack des 2. Samuel-Buches. In diesem Kapitel sehen wir ferner in den Versen 11 bis 12, dass David eine schöne Freundschaft hatte mit Kyros unter seinem König Hiram I., der 969 bis 936 geherrscht hat. Weiter, Verse 17 bis 25. David führte erfolgreiche Kriege gegen die Philister. Das sind also die Bewohner von Philistäa, Gazastreifen und darüber hinaus. Und was auch deutlich wird, David erweist sich als ein Staatsmann, der von Gott abhängig ist. Vers 19. Es gab eine militärische Bedrohung. Und Vers 19 sagt, und David befragte den Herrn und sprach, soll ich gegen die Philister hinaufziehen? Gott gibt Antwort. Vers 22. Und die Philister zogen wiederum herauf und breiteten sich aus im Tal Rephaim. Und David befragte den Herrn, und er sprach, du sollst nicht hinaufziehen. David befragt Gott. Und sehen wir, er hätte ja denken können beim ersten Mal, da habe ich ja Gott befragt, soll ich gegen die Philister hinaufziehen? Und hat er gesagt, ziehe hinauf, Vers 19. Eine zweite Situation, genau gleich. Und David hätte sich sagen können, ja gut, jetzt weiß ich, was ich tun muss. Und Gott sagt, ziehe nicht hinauf. Dann mach's anders. Das ist Abhängigkeit, wo wir in jeder neuen Situation wieder neu fragen, was der Herr nun ganz konkret für uns will. 2. Samuel 6. David hat nun ein großes Bedürfnis. Er möchte, dass die Bundeslade aus Kirjat Jearim endlich nach Jerusalem kommt. Das ist ja die auserwählte Stadt nun. Aber hier steht leider nichts davon, dass David zuerst Gott befragt hätte. Soll ich jetzt die Bundeslade holen? Für ihn ist es klar, das muss sein. Und er macht es, aber es kommt zu einer Katastrophe. In einem freudigen Zug wird die Bundeslade gegen Jerusalem geführt, und zwar auf einem Wagen. Und dann lese ich Vers 6, und als sie zur Tenne Nakons kamen, da langte Ussa nach der Lade Gottes und fasste sie an, denn die Rinder hatten sich losgerissen. Da entbrannte der Zorn des Herrn gegen Ussa, und Gott schlug ihn dort wegen des Vergehens. Und er starb dort bei der Lade Gottes. Und David entbrannte darüber, dass der Herr einen Bruch an Ussa gemacht hatte. Und er nannte jenen Ort Perez Ussa, das heißt Bruch Ussas, bis auf diesen Tag. Und David fürchtete sich vor dem Herrn an selbigem Tag. Und so wurde dann die Bundeslade nicht nach Jerusalem gebracht, sondern da in der Nähe bei Obed-Edom in seinem Haus untergebracht. Was war falsch? Die Bundeslade durfte nach den Anordnungen im Gesetz Mose nur von Leviten an den Tragstangen auf den Schultern transportiert werden. Ich habe hier die wichtigen Stellen angegeben, 2. Mose 25, 14 und 4. Mose 4, Vers 15. Aber sie haben sie einfach entgegen dem göttlichen Gebot auf einem Wagen transportiert. Genauso wie letztes Mal in 1. Samuel 6 haben wir doch gesehen, wie die Philister auf einem Wagen die Bundeslade wieder zurückgeschickt hatten. Das war also etwa das Niveau der Heiden. Aber die wussten es ja nicht besser. Aber Ussa, obwohl es ein Notfall war, der wollte ja die Bundeslade, die am Fallen war, wollte er quasi schützen. Er hätte das nicht tun dürfen. Das war eine Sünde. Und sie verstieß gegen ein Gebot Gottes und er wurde mit dem Tod bestraft. Das ist schon eindrücklich. Ich meine, heute hätten wir doch die Tendenz zu sagen, also solche Details sind ja nicht so wichtig, oder? Hauptsache wir so die großen Linien und die Liebe wird irgendwie beachtet. Aber ob jetzt die Bundeslade auf einem Wagen oder ob die jetzt auf Tragstangen getragen wird, das sind doch Details. Hauptsache die Bundeslade kommt nach Jerusalem. Aber Gott hat das mit einem Tod bestraft. Also es zeigt Gottes Bedeutung für seine Gebote. Natürlich hätte man sagen können, ja gut, das hat ja Mose damals vor 500 Jahren geschrieben, aber heute sind wir wieder in einer anderen Zeit. Und da hat sich vielleicht auch einiges geändert und auch die Sitten sind ja nicht mehr so gleich wie damals zur Zeit von Mose. Jetzt sind wir ein entwickelter Staat, wir haben einen König und so weiter. Nichts von dem Gleichen, das Gebot war nach wie vor gültig. Die Bundeslade kommt in das Haus von Obed-Edom, das war ein Levite. Und dieses Haus wurde dann von Gott ganz speziell gesegnet. Und als David das realisierte, wie Obed-Edoms Familie so gesegnet wurde durch die Bundeslade, bekam er Mut, es ein zweites Mal zu wagen. Und dieses Mal, wieder in einer freudigen Prozession, bringt er die Bundeslade aus Peretz Ussa, aus Obed-Edoms Haus, nach Jerusalem. Aber nach der Vorschrift. Jetzt wird die Bundeslade auf den Tragstangen von Leviten getragen und alles gelingt. David ist so freudig über dieses Ereignis, dass die Bundeslade nach Jerusalem kam, dass er während diesem Weg nach Jerusalem vor der Bundeslade tanzte. Vers 14. Und David tanzte mit aller Kraft vor dem Herrn. Und David war mit einem leinenen Ephod umgürtet. Das Ephod ist so ein Teil der priesterlichen Kleidung, das er trug. Damit ist er auch schon wieder ein Hinweis auf Jesus Christus, der ja einmal das Königtum und das Priestertum in sich vereinigen würde. Übrigens, das heißt nicht, dass er nur ein Ephod anhatte und sonst nichts. Das haben im Ernst manche Leute gemeint. Die hat einfach ein Ephod darüber, so wie Samuel, der kleine Samuel im ersten Samuelbuch, seine Mutter hat doch ihm auch ein Ephod gemacht, als er da in der Stiftshütte diente. Aber es ist so ein Vorgeschmack auf den letzten König von Jerusalem, der König und Priester in einem sein würde. Aber Michal, die Tochter Sauls, sie hat durchs Fenster gesehen, wie David sich so freut und hüpft. Ich meine, was würden wir denken, wenn Herr Deiss irgendwo, ja, in einem freudigen Umzug, einem Schweizer Umzug, und er würde hüpfen, oder? Ja, aber das war bei David der Fall. Und Michal sagte sich, ein Staatsmann, ein König, der hüpft da vor der Bundeslade her. Übrigens haben manche da gemeint, sie könnten da etwas von Ekstase reinlesen. Aber man kann also hüpfen und kräftig da in Freude tanzen auf dem Weg, ohne dass man in Ekstase geraten muss. Aber sie verachtete ihn und sagte ihm das auch deutlich, als er nach Hause kam. Vers 20. Und als David zurückkehrte, um sein Haus zu segnen, ging Michal, die Tochter Sauls, hinaus David entgegen und sprach: Wie hat sich heute der König von Israel verherrlicht, der sich heute vor den Augen der Mägde seiner Knechte entblößt hat, wie sich nur einer der losen Leute entblößt. Also sie hat ihn zutiefst verachtet. Du hast Gefühle gezeigt, die ein Staatsmann eben nicht zeigt. Mit diesem Hüpfen. Aber Davids Reaktion ist erstaunlich. Da sprach David zu Michal: Vor dem Herrn, der mich vor deinem Vater und vor seinem ganzen Haus erwählt hat, um mich als Fürst zu bestellen über das Volk des Herrn, über Israel. Ja, vor dem Herrn will ich spielen, und ich will noch geringer werden, denn also, und will niedrig sein in meinen Augen. Aber bei den Mägden, von denen du sprichst, bei ihnen werde ich geehrt sein. Überhaupt nichts von Stolz. David sagt, nein, du schau, ich will noch weniger sein, wenn du mich schon so verachtest. Aber du musst keine Angst haben, die Leute, von denen du Angst hast, sie würden mich jetzt verachten. Die werden mich garantiert nicht verachten. Aber ich strebe gar nicht nach Ehre. Und Michal, die Tochter Sauls, war eine stolze Frau. Und sie hatte kein geistliches Verständnis für die Bedeutung der Stiftshütte als dem Ort der Versöhnung zwischen Mensch und Gott. Da, wo das stellvertretende Blut jeweils gesprengt wurde. Und so konnte sie David in dieser Weise verachten. Und David reagiert nicht böse, nicht hart. Er sagt, ja gut, du, ich will noch geringer sein, wenn es um das geht. Aber der Herr hat mich ja eingesetzt als König über Israel. Und der Text schließt, Michal aber, die Tochter Sauls, hatte kein Kind bis zum Tag ihres Todes. Sie geriet um die Zucht Gottes. Nun kommen wir zu Kapitel 7. David ist nun ein großer König geworden, ein großes Reich, eine schöne Stadt hat er, ein schönes Königshaus. Und nun hat er den Wunsch, er möchte für Gott einen Tempel bauen. Er sagt sich, ich habe so ein stabiles, herrliches Haus hier in Jerusalem, aber Gott hat durch all die Jahrhunderte durch, hat er in der Stiftshütte nur unter Decken gewohnt. Ich möchte Gott nun auch ein stabiles, festes Haus bauen. Das ist sein Wunsch in Vers 2. Aber darauf kommt der Prophet Nathan und erklärt ihm, was Gott mit David vorhat. Nein, David, du sollst kein Haus bauen für den Herrn, aber Gott hat nun versprochen, er möchte dir ein festes Haus bauen. Das ist ein Wortspiel, weil das hebräische Wort Bayit, Haus, bedeutet Haus oder Tempelhaus. Also in unserem Sinn, wie wir das gebrauchen, aber das gleiche Wort bedeutet auch Familie. Also zum Beispiel, wenn man sagt, wenn es heißt in der Apostelgeschichte, glaube an Herrn Jesus, so wirst du gerettet werden und dein Haus. Das heißt, du und deine Familie. Das ist eine hebräische Ausdrucksweise. Haus bedeutet auch Familie. Oder Haus kann auch bedeuten Dynastie. Also, wenn man spricht über das Haus Davids, dann bedeutet das die Dynastie, die königliche Dynastie von David. Und da haben wir ein wichtiges Wortspiel. Gott sagt, nein, David, du sollst mir kein Tempelhaus bauen, aber ich baue dir eine stabile Dynastie. Also deine Familie soll ein ewiges König, Träger eines ewigen Königtums werden, das nie untergehen wird. Und so wird in diesem Kapitel David ein ewiges Königtum verheißen in seiner Familie. Und es ist uns klar, das soll sich allein erfüllen in Jesus Christus, der ja als Messias, als Mensch von David abstammt. Lukas 1, Vers 31. Der Engel sprach zu Maria, und siehe, du wirst im Leib empfangen und einen Sohn gebären und du sollst seinen Namen Jesus heißen. Dieser wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden und der Herr Gott wird ihm den Thron seines Vaters David geben und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und seines Reiches wird kein Ende sein. Ein ewiges Königtum, das nie aufhören wird. Maria stammte ja von David ab. Und weil Maria die auserwählte Mutter war des Messias, ist damit der Mensch Jesus ein Sohn Davids. Und er wird in der Zukunft 1000 Jahre von Jerusalem aus über die ganze Erde herrschen. Und nachher wird Gott einen neuen Himmel, eine neue Erde machen. Offenbarung 21, 1000 Jahre. Offenbarung 21. Gott schafft einen neuen Himmel und eine neue Erde. Und das ist das ewige Reich unseres Herrn Jesus Christus, wie das Petrus nennt in 2. Petrus 1. Das ewige Reich unseres Herrn Jesus Christus. Er wird König sein in alle Ewigkeit, über das 1000-jährige Reich hinaus. Und diese Verheißung finden wir da in 2. Samuel 7. Ich lese Vers 12, Vers 11. In der Mitte. Und ich habe dir Ruhe geschafft vor allen deinen Feinden. Und der Herr tut dir kund, dass der Herr dir ein Haus machen wird. Wenn deine Tage voll sein werden und du bei deinen Vätern liegen wirst, so werde ich deinen Samen nach dir erwecken, der aus deinem Leib kommen soll, und werde sein Königtum befestigen. Der wird meinem Namen ein Haus bauen, und ich werde den Thron seines Königtums befestigen auf ewig. Vers 16, und dein Haus und dein Königtum sollen vor dir beständig sein auf ewig. Dein Thron soll fest sein auf ewig. Das war eine überwältigende Botschaft für David. Ich habe noch weitere Stellen hingefügt, zum Beispiel Psalm 89, eine ganze Reihe von Versen, die sprechen über dieses ewige Königtum des Messias aus dem Haus Davids. Psalm 132, 11, dann Jeremia 23, 5 bis 8. Und die Aussage hier, dein Sohn soll ein Haus bauen, hat eine Doppelbedeutung. Unmittelbar wies es hin auf Salomo, der dann den ersten Tempel auf die Bergeshöhe von Zion setzte. Aber in einer zweiten Bedeutung wies das darüber hinaus auf den Messias, der nach Sacharja 6, 12 bis 13 einmal den Tempel bauen soll. Jesus Christus wird, wenn er zurückkommt auf diese Erde, die Herrschaft übernehmen in Jerusalem und dann wird er dafür sorgen, dass der Tempel gebaut wird nach Ezekiel 40 bis 48. Dieser Tempel in seinen vollen Ausmaßen von 1,5 auf 1,5 Kilometer. Das wird der Messias tun. Also, der erste Tempel durch Salomo, aber der letzte Tempel durch den Messias. Nachher, als Reaktion darauf, heißt es in Kapitel 7, 17, nach all diesen Worten und nach diesem ganzen Gesicht, also redete Nathan zu David. Da ging der König David hinein und setzte sich vor den Herrn nieder und sprach, wer bin ich, Herr, Ewiger? Und was ist mein Haus, meine Familie, dass du mich bis hierher gebracht hast? David ist überwältigt. Wie kann ich das nur verstehen, dass Gott mit mir so Großes getan hat und so große Verheißungen gegeben hat. Und auch die weiteren Worte zeigen, David ist so demütig und nimmt einfach dankbar diese Verheißungen Gottes an. Interessant ist der Ausdruck, David setzte sich vor dem Herrn nieder. Wo hat er sich hingesetzt? Ja? Auf dem Boden, ja, ist gut möglich. Auf dem Boden oder auf einen Stuhl, aber wo vor dem Herrn? Ja, er hat ja für die Bundeslade ein Zelt aufgerichtet. Da in der Davidstadt. Also auch auf dem Südabhang des Tempelberges. Noch nicht oben. Ein spezielles Zelt und da hat er die Bundeslade hingesetzt, bis dann schließlich der Tempel durch seinen Sohn gebaut werden sollte. Er ist also in dieses Zelt hineingegangen. Und hat sich vor der Bundeslade niedergesetzt. Aber das ist ein besonderer Ort. Weil das, in gewissem Sinn wirkt ja dieses Zelt wie ein Allerheiligstes. Wo ja niemand hineingehen durfte. Ins Allerheiligste. Gut, aber es war ja nicht der Tempel, sondern es war ein Übergangszelt. Aber trotzdem, von der Situation her war das etwas ganz Außergewöhnliches. David setzt sich in diesem Zelt vor die Bundeslade. Das ist wie wenn er im Allerheiligsten sitzen würde. Nicht stehen. Und das hat schon eine ganz besondere Bedeutung. Im Tempel später, im innersten Vorhof, wo der Altar und das Tempelhaus war, durften Priester nie sitzen. Nie. Da steht, ich habe das hier angegeben, im babylonischen Talmud, BT, babylonischer Talmud, Traktat Yoma 25a. Und da wird aber erklärt von den alten Rabbinern, nur Könige aus dem Haus Davids dürfen im Tempelvorhof sitzen. Und dabei haben sie sich berufen auf 2. Samuel 7. David hat sich vor dem Herrn niedergesetzt. Also alle Priester im inneren Vorhof, die standen immer. Die durften nie zwischendurch, wenn sie nichts zu tun haben, absitzen. Da hätten sie aus dem Bereich hinausgehen müssen. In Hebräer 10, 11 bis 14 heißt es, Der Hebräerbrief wurde in den letzten Jahren des zweiten Tempels geschrieben, um 62 nach Christus, als man noch opferte in Jerusalem. Und da steht 10,11. Und jeder Priester steht täglich da, den Dienst verrichtend und oft dieselben Schlachtopfer darbringend, welche niemals Sünden hinwegnehmen können. Das ist also kein Zufall, dass es hier steht, steht da. Weil die dürfen nicht sitzen. Die haben nie Ruhe. Es gab in Verbindung mit diesen alttestamentlichen Opfern keine Ruhe. Denn diese Opfer brachten ja nicht völlige Vergebung. Sie waren ja nur Bilder. Also die völlige Ruhe gab es im Tempel nicht. Die Priester mussten stehen. Und nun im Gegensatz, sagt der Schreiber des Hebräerbriefes, übrigens beachte man auch, steht täglich da, das ist Präsenz, ja? Nicht standen, steht, war immer noch so. Jetzt aber Vers 12, er, Jesus Christus, er aber, nachdem er ein Schlachtopfer für Sünden dargebracht hat, hat sich auf immer da gesetzt zur Rechten Gottes, fortan wartend, bis seine Feinde gelegt sind zum Schemel seiner Füße. Denn durch ein Opfer hat er auf immer da vollkommen gemacht, die geheiligt werden. Also, Jesus Christus ist in den Himmel gegangen und er hat sich auf den Thron Gottes im Allerheiligsten gesetzt. Und der Schemel seiner Füße, was ist das? In den Klageliedern wird die Bundeslade genannt der Schemel der Füße Gottes. Der Fußschemel des Thrones Gottes. Gott thront zwischen den Cherubim und die Lade selber, dieser Kasten, ist gewissermaßen der Fußschemel des Königthrones. Der Herr Jesus hat sich also auf den Thron Gottes über der Bundeslade im Himmel gesetzt. Er ist König aus dem Haus Davids. Er sitzt im Allerheiligsten. Aber warum sitzt er? Weil sein Sitzen soll zeigen, jetzt dürfen Menschen, die Buße tun, völlig zur Ruhe kommen. Die müssen nicht mehr stehen. Die alttestamentlichen Opfer bringen den Menschen nicht zum Sitzen. In der Gegenwart Gottes. Die müssen stehen. Aber jetzt in dem vollendeten Werk des einen Opfers von Golgatha, da hat sich der Messias gesetzt. Und darum dürfen wir in ihm nun völlige Ruhe finden. Übrigens, darum heißt es in Offenbarung 4, von den 24 Ältesten, die um den Thron Gottes her sind, stehen die. Die sitzen alle auf Thronen. Das ist ein Bild aller Erlösten im Himmel, die in dem Opfer von Jesus Christus völlig zur Ruhe gebracht sind. Und es heißt hier, auf immer da vollkommen gemacht. Nicht für eine gewisse Zeit. Und dann wieder in die Hölle. Auf immer da vollkommen. Das ist das Teil der Erlösten, die in Christus zur Ruhe gebracht worden sind. Aber noch etwas Schreckliches. In 2. Thessalonicher 2, Vers 4 heißt es, dass der Antichrist sich dereinst vor der Wiederkunft Christi, wenn der dritte Tempel, was der innerste Bereich angeht, wieder gebaut werden wird, der wird sich in den Tempel Gottes, ins Tempelhaus setzen und wird damit ausgeben, er sei der König aus dem Haus Davids und sogar er sei Gott. Er wird also so den Tempel schänden, aber dieses Sitzen hat eine ganz tiefe Bedeutung, weil er effektiv sich das Recht anmaßt, das eben nur dem wahren Christus zukommt. Wir gehen weiter zu 2. Samuel 8. Da werden viele Schlachten beschrieben, die David geführt hat. Es waren aber die Kriege des Herrn. Wir haben ja gelesen, dass der Herr der Heerscharen mit ihm war. 2. Samuel 5, Vers 10. Also Gott ist der Gott, der über der Armee Israels stand. Und darum hat die Armee Israels damals diese Erfolge gehabt, Und alle Feinde des Volkes Gottes wurden einer nach dem anderen unterworfen. Und diese Siege Davids weisen auch hin auf Jesus Christus. Der Herr Jesus wird anlässlich seiner Wiederkunft alle seine Feinde in verschiedenen Schlachten besiegen. Offenbarung 19,11 haben wir die Schlacht in Harmagedon, Sacharja 14,3 und folgende seine Schlacht in Jerusalem, Jesaja 63,1 und folgende seine künftige Schlacht in Edom, Jesaja 19,1 und folgende seine künftige Schlacht in Ägypten, Hesekiel 38,39 seinen Sieg über die Armee aus dem äußersten Norden, Rosch und seine Verbündeten auf den Bergen Israels. In einer Schlacht nach den anderen wird der Herr Jesus gewissermaßen als der große David alle Feinde Gottes zum Schweigen bringen. Und erst dann wird er das Friedensreich aufrichten. Und wird dann regieren wie Davids Sohn Salomo. Und erst dann wird er den letzten Tempel in seinem vollen Ausbau aufrichten. Nach Ezekiel 40 bis 48 entsprechend dem Tempelbau Salomos. Und da haben wir nun auch die Antwort, warum nicht David den Tempel bauen sollte. David repräsentiert diese erste Zeit, wenn der Herr Jesus zurückkommt und eine Davidsregierung haben wird, als eine Übergangsphase. Und wenn diese Übergangsphase vorbei ist, dann kommt erst der wirkliche Frieden. Und die Ruhe und dann eben auch der Totalausbau des letzten Tempels. Auch da sehen wir wieder diesen prophetischen Gehalt der Samuel-Bücher. 2. Samuel 9, ein herrliches Kapitel. Und David sprach, ist noch jemand da, der vom Haus Sauls übrig geblieben ist, dass ich Güte an ihm erweise um Jonathans Willen? Wir wissen aus dem 1. Samuel-Buch, dass David mit Jonathan ein Bündnis geschlossen hat. Dass also David Jonathan und seiner Familie Güte erweisen wird. Und das hat David jetzt nach dem Tod seines Freundes niemals vergessen. Und darum erkundigt er sich, gibt es noch jemand aus der Familie von Saul? Und ich möchte Ihnen Güte erweisen, um Jonathans Willen, weil ich mich ihm gegenüber mit einem Bund verpflichtet habe. Übrigens, das Wort Chesed für Güte wird manchmal übersetzt mit Gnade oder Güte. Aber man muss das Wort gut verstehen. Chesed meint speziell Bundestreue. Also, dass man sich an Abmachungen, an Versprechungen hält, dass man loyal ist. Also ich will Güte, ich will Bundestreue erweisen, weil ich Jonathan versprochen habe. Es gibt ein Wort im Alten Testament für Fromme, das ist der Chassid. Oder die Chassidim, das kennen wir das Wort, so werden quasi fromme orthodoxe Juden bezeichnet oder eine Richtung im orthodoxen Judentum, die Chassidim. Chassidim, das sind also Leute, die sind loyal gegenüber den Abmachungen mit Gott. Die wollen sich an Gottes Bündnis am Sinai halten. Sein Wort beobachten. Also das wäre diese Güte. Er möchte also versprochene, zugesagte Güte gnädig erweisen. Und da wird ihm dann erklärt, ja, es gibt da noch jemand, das ist Mephibosheth. Ich lese Vers 3 am Schluss. Und Ziba sprach zu dem König, es ist noch ein Sohn da von Jonathan, der an den Füßen lahm ist. Dann wird er geholt und David sagt Mephibosheth, du darfst nun immer bei mir wohnen und du sollst wie ein Königssohn behandelt werden, du sollst beständig an meinem Königstisch essen. Mephibosheth ist völlig überwältigt, ist ein Querschnittgelähmter. Als Baby wurde er fallen gelassen und wurde querschnittgelähmt. Und er sagt: Schau, ich bin ein toter Hund, Vers 8. Was ist ein Knecht, dass du dich zu einem toten Hund gewandt hast, wie ich einer bin? Und David sagt: Nein, du musst an meinem Königstisch essen. Darin haben wir einen wunderbaren Hinweis auf die Gnade Gottes an uns Menschen. David symbolisiert hier Gott, der sagt, der den Wunsch hat an uns, die wir eigentlich aus einem Haus des Todes sind. An anderer Stelle sagt Mephibosheth von seiner Familie, wir sind Männer des Todes. Und wir als Nachkommen von Adam sind eigentlich alle Männer des Todes. Aber Gott sagt, ich möchte Güte erweisen an solchen Leuten, um Jonathans Willen, das können wir übertragen, um Jesu Willen. Und so weist also das hin auf Gottes Güte, der um Jesu Christi Willen den Nachkommen aus der verworfenen Familie Sauls, ein Bild des adamitischen Geschlechts, unverdiente Güte erweist. Aber Mephibosheth hat Selbsterkenntnis. Er kommt zu dem König und sagt, ich bin ein toter Hund. So kann man erklären, was Bekehrung ist. Weil so oft wird einfach oberflächlich gepredigt und einfach so gesagt, Jesus annehmen und ein Gebet nachsagen. Das kann bei gewissen Leuten effektiv eine Hilfe sein, die bekehren sich echt. Aber es gibt so viele, die machen das und meinen, sie sind bekehrt und sind gar nicht bekehrt. Man sieht es dann nachher auch. Und die sind so enttäuscht vom Christentum, weil nichts geschehen ist. Sie merken selber, dass sie nicht erneuert worden sind. Aber dieser Mephibosheth zeigt die innere Haltung, ich bin ein toter Hund. Also wenn jemand zur Bekehrung kommt, ist es notwendig, dass er eine Notwendigkeit der Bekehrung einsieht. Und wer von sich selber so sprechen kann, ich bin ein toter Hund, der wirklich weiß, was die Verdorbenheit seines Herzens ist, der ist reif zur Bekehrung. Und dann nimmt David Mephibosheth an, und ich lese Vers 10 am Schluss, und Mephibosheth, der Sohn deines Herrn, soll beständig an meinem Tisch essen. Vers 11 am Schluss, und Mephibosheth, sprach der König, wird an meinem Tisch essen wie einer von den Königssöhnen. Übrigens, er war lahm. Er stammte aus dem Haus Makirs, Vers 4, zu Lodebar. Makir heißt Verkaufter. Paulus sagt in Römer 7, Vers 14, ich bin fleischlich unter die Sünde verkauft. Er merkt, ich kann mich nicht freimachen von der Macht der Sünde in mir. Und Lodebar heißt auf Hebräisch nichts. Nichts. Das ist seine Herkunft. Nichts. Also das Bewusstsein, wir können vor Gott überhaupt nichts aufweisen, auch von unserer Herkunft hier nicht. Und dann wird er erhoben zu einem Königssohn. Mephibosheth darf beständig am Tisch des Königs Gemeinschaft pflegen. Und so sind wir nach 1. Johannes 1, Vers 3 in die Gemeinschaft des Vaters berufen worden. David sorgt dafür, dass Mephibosheth das Erbe, das ihm von der Familie her zusteht, bekommt, Vers 9. In Römer 8, Vers 16 bis 17 lesen wir, dass die Auserwählten Miterben werden mit Christus. Und Römer 8, Vers 32, Gott wird uns mit Christus auch noch alles schenken. Die ganze Welt. Nun saß Mephibosheth Tag für Tag am Königstisch und seine lahmen Beine, die blieben lahm. Aber die waren schön verdeckt durch die Tischplatte. Und so ist es ja, einerseits können wir sagen, vor unserer Bekehrung gilt Römer 5, Vers 6, Christus ist für uns gestorben, da wir noch Sünder waren. Also, wir waren einst unfähig, Gott irgendwie zu gefallen. Lahm. Aber wie ist es heute als Bekehrte? Da lernen wir das kennen, was Paulus in 2. Korinther 12 beschreibt. Er spricht über seine Schwachheiten. Das sind nicht Sünden. Schwachheiten sind Schwachheiten. Unsere Mängel, die wir manchmal schmerzlich spüren können. Und da sagt er, ich habe ein Leiden gehabt, ich habe dreimal zum Herrn gefleht, dass er es wegnimmt, und er hat gesagt, meine Gnade genügt dir, denn meine Kraft wird in Schwachheit vollbracht. Und dann sagt Paulus, jetzt will ich mich halt lieber der Schwachheit rühmen. Das ist das Gegenteil von einem Power-Evangelium, wo die Leute immer stark sein müssen. Und sie müssen auch ihre Schwächen irgendwie powervoll überspielen. Ja? Das ist unglaublich. Man muss dauernd in Hochemotion sein. Aber wenn man wirklich sich mal abhorcht, merkt man, ich bin einige hundert Volt zu hoch veranschlagt. Das ist gar nicht mein natürliches Lebensniveau. Wir müssen gar nicht Powerleute sein. Aber wir wissen, dass die Kraft Gottes in den Schwachen mächtig ist. Und so sitzen wir an dem Tisch mit dem König. Unsere Beine sind lahm, aber sie sind unter dem Tisch. An einem guten Ort aufgehoben. 2. Samuel 10. Da werden wieder Davids Siege beschrieben gegen die rebellierenden Ammoniter in Nordjordanien und die Syrer. Es wird uns deutlich, wie also Kapitel 5 bis 10 zeigen uns wirklich Davids Erfolge als König, der bemüht ist, in Treue Gott gegenüber zu handeln. Und nun kommen wir zu dem dritten Teil ab 2. Samuel 11 und da wird es sehr traurig. Wenn wir in den folgenden Kapiteln einige Hinweise gefunden haben, so als Vorgeschmack auf den kommenden Erlöser, wird uns in den weiteren Kapiteln so richtig Davids verdorbene menschliche Natur bewusst. Und auch wir als Erlöste haben ja die verdorbene Natur immer noch in uns. Darum sind wir auch nach der Bekehrung, sind wir zu jeder Sünde fähig. Obwohl wir neues Leben aus Gott haben. Aber wir haben die Sünde, die Macht der Sünde, immer noch in uns. Wir müssen ihr nicht mehr gehorchen, aber wir können. 2. Samuel 11 zeigt uns, Davids Erfolge machten ihn faul. Das darf man so sagen. Die Armee muss nämlich weiterarbeiten und für die Stabilität des Staates sorgen, aber David bleibt zu Hause. Da geht er so gemütlich umher und schaut so den Südabhang des Ophel runter. Sein Haus war ja eben oben, ganz oben bei Millo, ja. Und da konnte er über die ganze Stadt hinweg sehen, über alle Dächer. Und da sah er Bathsheba, wie sie ein Bad nahm auf dem Dach. Und zwar ein sehr religiöses Bad. Es war nämlich ein Ritualbad. Nach der Periode, Frauen sind ja während der Periode nach dem Gesetz Mose rituell unrein. Nicht innerlich, nur symbolisch. Rituell unrein. Und nach der Periode müssen sie dann ein Ritualbad nehmen und dann beginnt die Zeit der Reinheit. Und so lesen wir in 2. Samuel 11, Vers 4. Am Schluss, sie hatte sich aber gereinigt von ihrer Unreinigkeit. Das war also ein Ritualbad, das sie nahm auf dem Dach. Und das hätte sie ja wirklich nicht auf dem Dach nehmen müssen. Ja, ein Ritualbad kann man auch im Haus bauen. Wer nach Jerusalem geht und so die Ausgrabungen anschaut im jüdischen Quartier, da hat man einige Häuser freigelegt und die sind voll von Ritualbädern. Voll, voll, voll. Also die brauchen gar nicht auf dem Dach zu sein, die können auch unten im Haus sein. Und David sah sie also dort und wurde so zum Ehebruch verleitet. Er ließ Bathsheba zu sich holen Und sie wurde schwanger. Also daraus könnte man schließen, dass sie einen Zyklus von 3 Wochen hatte. Ja? Wenn sie war offensichtlich gerade fruchtbar, dann gibt es noch 2 Wochen. Ja, da kann man bereits alttestamentlich so etwas über das Geheimnis des Zyklus etwas ableiten. Ja, es ist ein Geheimnis und es ist wirklich etwas, über das man staunen muss, wie Gott das eingerichtet hat. So großartig. Aber, wie gesagt, ausgerechnet bei diesem Fall wird die Frau schwanger. Obwohl die Wahrscheinlichkeit ja so klein ist, innerhalb eines Monats. Jede Schwangerschaft ist effektiv, wenn man sich das mal überlegt, wie groß die Wahrscheinlichkeit ist, ein Wunder. Sie wird schwanger und David realisiert das, denn sie erzählt es ihm. Und anstatt, dass er wirklich realisieren würde, was er getan hat, versucht er das Ganze zu vertuschen. Und er ruft, er lässt mitteilen der Armee, die da in Jordanien am Werk war, man soll doch Uriah, ihren Mann, der Mann von Bathseba, zurückholen. Ja, dann kommt er zu ihr heim und dann merkt man nicht, dass die Schwangerschaft von ihm stammt. Aber Uriah, obwohl er kein echter Israeli war, er war nämlich ein Hittiter, der sagte sich, als Fremder, der sich in Israel quasi ein Jude geworden ist, sagte sich, nein, das geht doch nicht. Die Armee des Volkes Gottes ist am Kämpfen, da kann ich doch nicht einfach heimkommen und mit meiner Frau irgendwie die Ehe genießen. Geht nicht. Der will also absolut nicht zu Hause schlafen. David realisiert das. Das geht nicht auf, die Rechnung. Versucht das nochmals, lädt Uriah ein zum Nachtessen mit viel Wein und schafft es, den effektiv betrunken zu machen. Aber selbst in der Betrunkenheit war Uriah immer noch klar, ich gehe nicht zu meiner Frau. Der schläft wieder nicht zu Hause. Und so sagt sich David, jetzt gibt's nur noch eins, der muss weg. Und so schreibt er einen Brief, man soll ihn ganz vorne einsetzen beim Kampf und plötzlich soll die Armee sich zurückziehen, dass Uriah allein ist, damit er dann quasi wie zufällig im Krieg stirbt. Und das Ganze gelingt. Und so ist er vom Ehebruch auch noch zum Mörder geworden. Also ein Fall so tief, wie man sich das nicht vorstellen könnte. Und eine Sünde löst die andere aus. Das ist das Tragische. Ja, ich glaube, wir können jetzt hier die Pause machen. Es ist halb. Ich mache mir eine richtig ausgiebige Pause von einer halben Stunde.